Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Neben Ostern und Weihnachten hat es das Pfingstfest schwer. Da gibt es wenig Brauchtum, keine Eier, keine Engel und keine Krippen. Und zu sehen gibt's ohnehin nicht viel. Das Pfingstfest ist schlecht fassbar und für viele darum auch kaum von Bedeutung. Ganz anders sieht das der Theologe und Soziologe Michael Eberts aus Freiburg im Breisgau. Für ihn ist Pfingsten das wichtigste Fest im ganzen Kirchenjahr. Ein Fest der Erneuerung und der Verständigung. Und darauf sei die Kirche dringend angewiesen, denn sie sei in Gefahr, zu einer geschlossenen Gesellschaft zu werden. In der Sendung von Stefan Hügli plädiert Eberts für eine Kirche, welche der Vielfalt heutiger Lebensstile gerecht wird und sensibel auf die verschiedenen Milieus eingeht, in denen Menschen heute sich bewegen.
Wir können in der Gesellschaft beobachten, dass sich Orte herausbilden, wo ganz bestimmte Menschentypen sich bilden. Das ist die Eisdiele, da treffen sich andere Menschen als etwa in der Diskothek oder am Bahnhof. Die einen Menschen fühlen sich an diesem Ort wohl, schließen aber damit andere, die anders ticken, die anders denken, die anders fühlen, die andere Vorlieben haben, auch anderes Schönheitsempfinden haben, schließen damit die anderen faktisch aus. Was für die einen Heimat ist, ist für die anderen Ausschluss.
Was für die Eisdiele gilt, die Diskothek oder den Bahnhof, gelte auch für die Kirchen, sagt der Theologe Michael Eberts. Heimat sei sie für die einen, ein fremder und kaum zugänglicher Ort für die anderen. In manchen Kirchen Europas diagnostiziert Michael Eberts gar eine Milieusklerose. Denn zwei Jahrzehnte nach dem ersten Pfingstfest, der grenzüberschreitenden Initialzündung, drohe das Christentum an einer Engführung zu ersticken. Und er belegt's mit Resultaten aus der Milieuforschung.
In den Milieustudien, die wir haben, sind es insbesondere von 10 unterscheidbaren Milieus, 2 Milieus, die in den Kirchengemeinden präsent sind. Das ist das Milieu der Traditionsverwurzelten, das sind ältere Menschen, die im Grunde sehr stark lokal verbunden, verwurzelt sind. Das sind sehr rechtschaffende, ehrliche Menschen. Und zum anderen die bürgerliche Mitte, das sind sehr familienorientierte Leute. Und jetzt schauen wir mal auf die Traditionsverwurzelten, dann sind das in der Regel Menschen, die sind in dieses Milieu der Traditionsverwurzelten hineingeboren worden und haben dieses Milieu nie verlassen. Das heißt, sie haben im Lauf ihres Lebens nicht erlebt, dass man die Welt, die Dinge auch anders sehen kann. Sie haben es immer nur aus einer Perspektive wahrgenommen. Und genau diese Menschen besetzen nun schwerpunktmäßig Kirchengemeinden, und meinen, so müsste doch es eigentlich gehen, wie sie es machen. Und alles, was sie tun, ist richtig. Und sind erstaunt darüber, dass die Mehrheit der anderen das gar nicht verstehen kann. So wie die Leute da in diesem geschlossenen Biotop über Gott reden, das ist nicht unsere Sache. Kirchengemeinde ist was für die anderen, sagen die von außen.
Traditionsorientierte also und bürgerliche Mitte, dies die beiden Milieus, die das kirchliche Leben besonders prägen. Den Kontakt zu anderen Lebensstilen haben die Kirchen größtenteils verloren. Zu jungen Milieus zum Beispiel.
Es gibt junge Milieus in dieser Milieulandschaft von Sinus Soziovision. Das sind die sogenannten C-Milieus. Das sind die Milieus in der rechten Seite dieser Milieulandschaft. Die Experimentalisten, die modernen Performer heißen sie, oder auch die Hedonisten, also ein Spaßmilieu. Und was die für schön finden, etwa an Musikstil, in ihrer Popmusik und so weiter, das mag das Milieu der Konservativen oder das Milieu der Traditionsverwurzelten überhaupt nicht. Und umgekehrt die sogenannte Volksmusik der Traditionsverwurzelten oder auch die klassische Musik des Milieus der Konservativen, das ist nicht das Ding der jungen C-Milieus. Es gibt eine Ausnahme, das sind die modernen Performer, das sind die kulturellen Allesfresser. Die lieben die Klassik, die hören auch mal Volksmusik an, aber auch Popmusik, weil das ein Milieu ist, was sehr stark karriereorientiert ist. Und die sagen, man weiß ja nie, welchem Arbeitgeber ich sozusagen mal begegne. Und wenn der gern Klassik hört, muss ich da mithalten können. Also hört man auch klassische Musik, weil alles dieser Milieulogik der Karriere untergeordnet wird. Aber im tiefsten Herzen mögen die nicht unbedingt Klassik und schon gar nicht Volksmusik. Also sie kriegen diese Leute, diese Milieus nicht zusammen.
Die Milieustudien zeigen, wie vielfältig die Lebensstile heute sind. Und wie unterschiedlich Menschen heute erleben, denken, fühlen, an welchen Werten sie sich orientieren oder was sie interessiert. Die von Michael Eberts diagnostizierte Miliosklerose in den europäischen Kirchen, die Verengung auf lediglich 2 oder 3 von insgesamt 10 Milieus, bringt er seit gut einem Jahrzehnt immer wieder mal zur Sprache. In Büchern, in Vorlesungen, auf Fortbildungen.
Wenn ich Fortbildungen gebe für kirchliche Mitarbeiter, dann spielt diese Milieufrage auch immer eine große Rolle und dann lade ich dazu ein, sich selbst in einem Milieu zu verorten, also eine Art Selbstmilieuerkenntnis zu betreiben. Und dann kommt immer sehr deutlich heraus, dass die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem anderen Milieu angehören als ihre Adressaten, die in den Kirchengemeinden sind. Dann stellt sich häufig auch heraus, dass die Milieus, die die kirchlichen Mitarbeiter repräsentieren, häufig auch in einer spannungsvollen Beziehung zu denjenigen Milieus sind, die sie als Adressaten in den Kirchengemeinden haben. Das heißt, die kirchlichen Mitarbeiter würden gern andere Lieder singen als die Kirchengemeindemitglieder, also die, die relativ regelmäßig kommen. Oder sie würden den Kirchenraum anders schmücken, mit anderem Blumenschmuck oder mit einer anderen Kunst. Sie würden viel mehr moderne Kunst einziehen lassen in den Kirchenraum. Und das geht eben nicht.
Doch nicht nur Fragen der Ästhetik, der Raumgestaltung, der Kunst oder der Musik seien davon betroffen. Betroffen sei auch die Art und Weise, wie miteinander geredet wird. Unterschiedliche Milieuzugehörigkeit erschwert gegenseitiges Verstehen bisweilen erheblich.
Die können schon miteinander kommunizieren, man kann sich guten Tag sagen, man kann auch mal ein Gespräch führen, aber man hat immer das Gefühl, und zwar wechselseitig, die andere Seite versteht mich nicht. An die andere Seite komme ich nicht ganz ran, die andere Seite ist nicht ganz mein Ding. Also von einer guten, und zwar der wechselseitigen Zufriedenheit dienenden Kommunikation kann man dann häufig nicht reden. Und dann frage ich manchmal die kirchlichen Mitarbeiter, Hand aufs Herz, wenn ihr euch einen spirituellen Ort aussuchen solltet, wo ihr sozusagen eure geistlichen Lebensmittel herbezieht, wo ihr sagt, da fühle ich mich wohl, da kann ich spirituell auftanken, da kann ich für mein Leben etwas beziehen. Wäre das die Kirchengemeinde, in der ihr arbeitet? Da sagt ein großer Teil nein. In dieser Kirchengemeinde, wo ich arbeite, da kann ich nicht religiös auftanken, da brauche ich andere Orte. Und viele haben sich sozusagen dann neben ihrem Beruf auch tatsächlich andere spirituelle Orte zum geistlichen Auftanken gesucht.
Milieusensibilität ist Wahrnehmungstraining. Wenn der Theologe und Soziologe Michael Eberts durch die Stadt geht oder wenn er eine Wohnung betritt, dann achtet er ganz bewusst auf Details, die auf eine mögliche Milieuzugehörigkeit hinweisen. Mittlerweile hat er darin schon gute Übung und weiß, worauf er zu achten hat. Sag mir, wie du dein Wohnzimmer einrichtest, wohin du reist und was dein Einkommen ist, und ich sag dir, welchem Milieu du angehörst, welche Freizeitinteressen du hast, mit welchen Leuten du dich umgibst und wie du religiös tickst.
Wer zum Beispiel gerne Volksmusik hört und es bedauert, dass an einem Abend auf mehreren Fernsehsendern gleichzeitig verschiedene Hitparaden der Volksmusik laufen und man sich ja dann entscheiden muss und an anderen Tagen leider dann diese Musik nicht gesendet wird, der hat auch ganz bestimmte Erwartungen, wie seine Wohnung eingerichtet sein muss. Der ist dann eher rustikal eingerichtet. Der hat auch einen relativ großen Fernseher. Der Fernseher steht meistens auf einer Art Hausaltar. Der hat dann auch entsprechenden Blumenschmuck und entsprechende Tapeten. Manchmal ist auch der Luftraum durch eine Makramee-Blumenampel gefüllt. Dort herrscht das ästhetische Stilprinzip der Fülle, also viele Blumen auf der Fensterbank, kräftig und dicht gemusterte Teppiche und Tapeten. Und wenn man sich von einer solchen Person einen Tipp geben lässt für ein Gasthaus, wo man gut essen kann, dann wird man damit rechnen müssen, wenn man da hingeht, dass es ein Gasthaus ist, rustikal eingerichtet, die Teller sind groß und das Schnitzel, das hängt nicht nur links, das hängt auch rechts über. Und wenn Sie dann bei diesen Personen zu Hause sind, lassen Sie sich ein Glas Wasser einschenken, dann werden Sie erleben, das wird bis an die Oberkante gefüllt. Ästhetisches Stilprinzip der Fülle. Das sind dann auch Leute, die können nichts wegwerfen, die sammeln, weil sie denken, es könnten ja nochmal schlechtere Zeiten kommen. In Deutschland sind das Menschen, die haben Kriegserfahrungen oder die Nachkriegserlebnisse gehabt, wo es knapp war. Das sind auch Menschen, die häufig etwas leibesfüllig sind. Die haben Knie- und Gelenkprobleme. Die würden niemals ins Burgund reisen zu einer Bildungsreise, die dann auch viel Geld kostet. Ein anderes Milieu, was vielleicht kirchenfern ist, das könnten Sie einladen zu einer religiösen Bildungsreise ins Burgund. Aber da müssen Sie sehr aufpassen, dass nicht noch irgendein anderes Milieu gewissermaßen in den Bus mit aufspringt. Denn dann würde das Milieu der Etablierten, an das ich jetzt denke, das würde möglicherweise die Reise abbrechen, weil die unter sich sein wollen. Die wollen sehr distinguiert leben. Die unterscheiden sich von der Masse, vom Pöbel, vom Vulgären, von allem Trivialen. Das wäre wieder ein anderes Milieu. Das hängt zu Hause sich ganz andere Bilder auf als etwa das Milieu der Traditionsverwurzelten. Das müssen Unikate sein, also Bilder, die es nur einmal gibt. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger, luxuriöser Komfort, wie die Küche etwa aussieht. Also Milieus sind so etwas wie Gesamtkunstwerke, das ist eine Gestalt. Wenn Sie 2, 3 Merkmale haben, können Sie die anderen Merkmale mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit voraussagen.
Die Vorstellung, an alle Menschen, an alle Milieus ein Format anzubieten, wie das oft bei kirchlichen Sonntagsveranstaltungen der Fall ist, verknüpft mit der Erwartung, dass alle davon angesprochen würden, diese Vorstellung liege gründlich daneben, sagt Michael Eberts. Ebenso gelte es Abschied zu nehmen von der Vorstellung, als könnte es einen Typ von Kirchenraum, einen Typ von Gemeinde für alle geben. Stattdessen gelte es, das Angebot weiter zu diversifizieren. Denn je freiwilliger ein Angebot ist, desto gezielter müssen die einzelnen Milieus angesprochen werden.
Das heißt nicht, ich muss den Leuten nachlaufen, nach dem Munde reden. Aber das heißt, ich muss versuchen, ihnen Rechnung zu tragen mit einer gewissen Einfühlung. Welche Fragen haben die? Welchen Verstehenshorizont haben diese Menschen? Und das sind eben je nach Milieus ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz unterschiedliche Resonanzen.
Doch solche Differenziertheit sei vielerorts neu für die Kirche und Zeichen dafür, dass auch sie auf dem Markt angekommen ist. Allerdings erntet er für solche Aussagen nicht nur Applaus.
Es herrscht immer noch die Vorstellung vor, man hat eine Art Quasi-Monopol, man ist auf der richtigen Seite, die Leute werden schon kapieren und wiederkommen und so weiter. Also es ist noch die alte Vorstellung einer Vormodernen gewissermaßen irgendwo immer noch in den Hirnen und den Herzen irgendwo drin, derer, die für die Kirche Verantwortung tragen. Und man ist ja ohnehin kapitalismuskritisch, man ist ohnehin marktkritisch. Von daher ist es sehr schwierig für die europäischen Kirchen, sich auf so eine Marktvorstellung einzulassen. Für die amerikanischen Religionsvertreter ist das überhaupt kein Problem. Das ist selbstverständlich. Da ist es auch selbstverständlich, dass man mit Religion Geld macht. Denn die Verantwortlichen der Religionsgemeinschaften leben von Religion. Wenn da niemand mehr kommt, dann haben die nichts zu beißen. In Deutschland und sicher in einigen Kantonen der Schweiz kann man dann ein religiöses Angebot seitens der Kirche machen. Und wenn niemand kommt, dann haben die Verantwortlichen immer noch ihr Einkommen. Das ist schon ein Unterschied, ob ich auf die anderen, auf meine Adressaten irgendwo angewiesen bin oder ob ich sie ignorieren kann.
So kommt es, dass wenn Michael Eberts eine Kirche besucht, nimmt er ganz bewusst die Milieubrille mit und lässt Räume, Informationen und manches mehr auf sich wirken. Das Spiel beginnt für ihn schon vor der Kirchentür.
Ich gucke zuerst auf den Schaukasten und frage mich bei den meisten Schaukasten, wer soll hier eigentlich stehen bleiben? Wer soll sich für diese Angebote interessieren? Die sind nicht nur häufig sehr kleingedruckt, die sind häufig auch sehr chaotisch oder häufig atmen sie die Duftnote eines ganz bestimmten Milieus und damit weisen sie andere Milieus ab. Also die bleiben einfach dann da nicht stehen. Mein nächster Schritt ist, ich schaue auf den Schriftenstand. Was liegt denn so da aus, so in diesem Willkommensbereich, sage ich mal? Wird man da willkommen geheißen oder bekommt man eine Art ästhetischen Stromstoß sozusagen und wird wieder nach draußen mehr oder weniger katapultiert?
Auch die Dekoration mitsamt dem Blumenschmuck schaut sich Michael Eberts bewusst an. Und er übersieht auch die gehäkelte Decke unter dem Blumentopf nicht. Denn Kleinigkeiten sind es oft, die über Wohlsein und Unwohlsein entscheiden, in kirchlichen Räumen wie auch in privaten.
Manchmal liegen ja da nicht nur eine gehäkelte Decke, sondern nur zwei. Das ist das alles so sehr geschichtet. Und dann hängt vielleicht an der Wand noch ein Blumengesteck aus künstlichen Blumen und wie gesagt der Luftraum noch durch eine Makramie-Blumenampel gefüllt. Dann wissen sie eigentlich schon, wo sie sind. Und dann lassen sie sich mit entsprechendem, wenn sie eben nicht nach diesem Milieu ticken, mit entsprechenden Gefühlen nieder, aber sie werden sich nicht wohlfühlen. Sie werden immer das Gefühl haben, sie sind im falschen Film. Und so geht es einigen Menschen, wenn sie eben ein Gemeindezentrum einer Kirchengemeinde besuchen oder wenn sie eine Kirche betreten oder wenn sie am Schriftenstand stehen und suchen etwas für ihre Erbauung und haben das Gefühl, ja, ich bin eigentlich gar nicht gemeint. Die denken gar nicht an mich. Die denken gar nicht, dass die nehmen mich gar nicht ernst. Die denken gar nicht, dass es solche Menschen wie mich gibt. Die denken nur an sich, ja? Und das ist wieder diese Schließung, die bereits ästhetisch dann auch zum Ausdruck kommt.
Eine Frage des Überlebens wird es für die Volkskirchen sein, ob sie ihre Milieuverengung überwinden können, meint Michael Eberts. Eine Öffnung bietet attraktive Chancen, neue Anschlusschancen und neue Formen der Verbundenheit. Die jungen Milieus zum Beispiel seien durchaus auf ein Engagement für andere ansprechbar, abgesehen mal vom Milieu der Hedonisten und der Konsummaterialisten. Michael Eberts sagt allerdings auch gleich, wie eine Öffnung nicht zu erreichen ist.
Sie können nicht einfach nur einen Appell loslassen, so nach dem Motto, öffnen wir diese Milieusklerose und lassen wir einfach andere zu. Das geht nicht, denn die anderen kommen nicht. Die sagen, ihr seid die anderen, friedlich, höflich, friedhöflich, und das passt nicht zu uns. Das heißt, sie können nicht am gleichen Ort einfach eine Öffnung betreiben und eine Milieumischung irgendwie herbeiführen. Was, glaube ich, angesagt ist, sie brauchen neue Orte, die gewissermaßen von den alten Milieus nicht belastet sind und wo ein neues Milieu sich frei entfalten kann, ohne permanent Rücksicht zu nehmen auf die anderen. Also ich plädiere nicht dafür, dass man jetzt die alten Milieuorte einfach abschaltet oder abschafft, also die Pfarreien irgendwie beseitigt oder was, das wäre ja alles Unsinn. Aber man muss darüber nachdenken, meines Erachtens, wie man gewissermaßen zwischen den traditionellen Kirchengemeinden neue Orte der Kommunikation der frohen Botschaft schafft für andere Milieus.
Neue Orte also und auch neue Partnerschaften tun Not. Und eine gründliche Milieuanalyse vor Ort. Es gilt auch zu erkennen, dass Kirche weit vielfältiger tätig ist als gemeinhin im Blick. Die Erfahrungen von kirchlichen Sozialpädagoginnen in der Sozial- und Familienhilfe etwa, die Erfahrungen der Alten, Krankenhaus, Gefängnis, Notfallseelsorge oder auch jene der Religionslehrerinnen und Religionslehrer, sie seien zu hören und ihre Erfahrungen für die Entwicklung der Kirchgemeinden und Pfarreien zu nutzen. Eines allerdings ist klar, angesichts schwindender Ressourcen, personeller wie finanzieller, ist ein solcher Prozess der Öffnung eine besondere Herausforderung.
Ja, aber die Frage ist ja, ob man sich fatalistisch sozusagen einnistet und sozusagen immer kleiner wird und ob es eine kluge Strategie ist, sich auf die Milieus zu fixieren, die ohnehin schrumpfen. Dann hat man eine Entscheidung getroffen. Ich kann die ja nicht ändern, aber man muss dann wissen, was man tut. Wenn man auf das sterbende Pferd setzt, dann wird man halt irgendwann wissen, dass man nicht weiterkommt. Sodass die Frage ist, ob man nicht die knapper werdenden personellen, finanziellen Ressourcen tatsächlich auch, dass man da einen Teil sozusagen freischaufelt, um neue Wege zu gehen. Und ich bin überzeugt, dass man erstaunt sein wird, wie viele Menschen doch auch ansprechbar wären, wieder anzudocken an die christliche Botschaft. Wir haben ja punktuelle Beispiele, wo man merkt, es geht. Also ich erinnere dran an die großen Versuche des Jesuitenpaters Friedhelm Mennekes in Köln, Kunststation St. Peter, Das ist zwar offiziell eine Pfarrei, aber faktisch ist es eine Spezialgemeinde gewesen für kunstbeflissene Kölner Milieus. Wenn man das nun in der Milieulogik benennen würde, war das relativ klar, war das das Milieu der Etablierten, der modernen Performer und der Postmateriellen, die da angesprochen worden sind. Und der hatte, um es einfach mal ganz banal zu sagen, immer die Bude voll, weil er tatsächlich auf die Bedarfe, auf die Perspektiven, die Interessen ganz bestimmter Menschen Rücksicht genommen hat. Und ich sage dazu, rücksichtslos war gegenüber anderen.
Diversity Management nennt Michael Eberts das. Zu diesem Diversity Management gehört die Lust auf Leute, die anders sind, anders reden und sich auch anders ausdrücken. Auf Leute, die auf ganz unterschiedliche Anreize und Gratifikationen ansprechen. Während die einen, die Postmateriellen, als Bedingung für ihr Engagement zum Beispiel Partizipationschancen und eine demokratische Kultur erwarten, wünschen die anderen, die bürgerliche Mitte, Harmonie, Geselligkeit und Dank. Wieder andere wollen neuartige, ungewöhnliche Erfahrungen und die Erweiterung ihres Bekanntenkreises. Die modernen Performer dagegen erwarten Handlungsspielräume, in denen sie ihre Kompetenzen erproben und entfalten können. Experimentalisten sprechen dagegen auf musische Bildungsangebote gut an und moderne Performer auf internationale Kontakte. Alles das sei grundsätzlich möglich in einer milieusensiblen Kirche, sagt Michael Eberts.
Diversity Management ist ein Thema so aus der Migrationsarbeit. Das kann man auch hier im Grunde anwenden. In Wirklichkeit haben wir innerhalb unserer jeweiligen Gesellschaft kulturelle Unterschiede, und zwar bei den Einheimischen selbst, nicht erst bei den Zugewanderten. Es sind verschiedene Stämme, es sind verschiedene Milieustämme. Und die sprechen verschiedene Sprachen. Die haben auch verschiedene zeitlichen Rhythmen. Also sie können nicht am Sonntagmorgen einen Gottesdienst anbieten und glauben, da kommen die jungen Milieus, ja. Die sagen, warum glaubt ihr denn, dass wir da in die Kirche gehen? Da kommen wir doch erst nach Hause und da müssen wir erst mal schlafen. Also es gilt eben auch, ein Diversity-Management zu betreiben, sozusagen nicht nur in sachlicher Hinsicht. Was sind die Themen, die unterschiedlichen Themen? Und nicht nur in sozialer oder ästhetischer Hinsicht, was sind die unterschiedlichen Formen und Gestalten, sondern auch in zeitlicher Hinsicht, was sind die unterschiedlichen zeitlichen Rhythmen. Wir sind eben nicht mehr in einer Kirchengemeinde alle Bauern oder Handwerker.
Allerdings weiß auch Michael Ebert sehr gut, dass bei einem solchen Prozess der Öffnung und des Diversity Managements mit erheblichem Widerstand gerechnet werden muss.
Wenn vor allem bestimmte Milieus unsere Kirchengemeinden dominieren und darunter das Milieu der Traditionsverwurzelten, dann sind das nicht gerade die innovationsfreudigsten, sondern es sind eher Leute, die sagen, wir machen etwas so, wie wir es schon immer gemacht haben. Mit den Leuten können sie nicht unbedingt eine neue Baustelle aufmachen. Da liegt gewissermaßen eine milieuinterne Barriere ist da drin, sodass dann auch das, was man in der Schweiz sehr gern macht, sozusagen auf die demokratische Grundentscheidung setzt, etwas riskant ist, wenn nämlich dieses eine Milieu möglicherweise die demokratischen Entscheidungskriterien, die synodalen Strukturen, die Pfarrgemeinderäte und so weiter besetzt und sie lassen alles darüber laufen, dann kommen sie vermutlich nicht weiter. Da wird der Status quo, das, was wir schon immer gemacht haben, nochmal bestätigt. Das heißt, Sie müssen auch, wenn Sie da etwas vorantreiben wollen, auf qualifizierte Minderheiten setzen. Und vielleicht sogar, und das mag jetzt für Schweizer Ohren wirklich schwierig sein, auch manchmal an den Mehrheiten vorbei etwas entwickeln. Aber möglichst die Mehrheit dann irgendwann informieren und ihr anschaulich, ja, anschaulich machen, schaut mal, da geht doch was. Und dann können Sie die auch gewinnen.
Doch selbst wenn solche internen Widerstände überwunden werden können, bleibt die Frage, ob nicht gewisse Milieus so sehr anders ticken, dass sie für die Welt der christlichen Kirchen kaum je Verständnis aufbringen. Leute aus dem Milieu der Hedonisten zum Beispiel. Der Schein trügt, sagt Michael Eberts.
Das sind häufig junge Menschen. Als Jugendliche ist das ein Viertel der Jugendlichen in Deutschland, die sehr spaßorientiert sind. Also nach dem Motto, das Leben sei eine Party. Da können Sie sich vorstellen, dass Kirchenleute sagen, wenn der nur Party will, dann ist das im Grunde, das ist der absolute Gegenentwurf zu dem, was wir wollen. Und dann gibt es einen Kurzschluss, der dann häufig heißt, mit denen wollen wir uns gar nicht erst einlassen. Dass die aber möglicherweise dann doch nicht nur Party wollen, dass die auch an Grenzen ihres Lebens stoßen, dass die auch die Erfahrung machen, das Leben ist nicht nur Spaß, sondern der Spaß hat auch mal eine Unterbrechung. Wenn ein Motorradfahrer, was weiß ich, verunfallt oder so, das muss man ja auch alles in Rechnung stellen. Das heißt, es gibt auch jenseits des Spaßes eine Ansprechbarkeit. Das ist das eine. Und das andere ist, man müsste vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob das Christentum nicht auch seine freudigen Seiten hat, wo man durchaus auch etwas sich einschwingen kann auf diesen Spaß. Natürlich ist das Christentum eine Religion des Leidens. Jesus ist am Kreuz gestorben. Aber es ist natürlich auch eine Religion der Freude, Stichwort Auferstehung. Und es ist natürlich auch eine Religion, die irgendwo sich darüber freuen kann, dass ihr, wie die Christen sagen, der Heilige Geist zugesagt ist, auch in schwierigen Zeiten. Und darüber kann man sich freuen. Und da kann man auch in eine rauschhafte Situation geraten. Und was da an Pfingsten, der eigentliche Gründungstag der Kirche nach dem Tode Jesu, was da passiert ist, das können wir nur ahnen. Das hat ja fast orgiastische Züge. Da sind ja Menschen in einen Rausch geraten, in eine kollektive Selbsttranszendenz.
Mit solchen ekstatischen Erfahrungen können auch Hedonisten etwas anfangen. Genau darauf aber kommt es an. Gemeinsame Erfahrungen suchen, Andockmöglichkeiten aller Differenz zum Trotz.
Pfingsten könnte tatsächlich so etwas wie das Erinnerungsfest daran sein, sich auf das Fremde einzulassen, auf das Neue, auf das Andere einzulassen. Und verdammt nochmal nicht nur zurückzublicken, nicht nur immer wieder auf die Sicherung der bestehenden Strukturen zu achten, sondern sich herausreißen zu lassen aus seiner alltäglichen Existenz, auch herausreißen zu lassen aus dem Jammern, ja, was ja in unserer Kirche auch sozusagen eine der Lieblingsmelodien ist.
Michael Eberts fragt sich drum auch, weshalb dem Pfingstfest in der christlichen Kirche nicht größere Bedeutung zugemessen wird. Denn positive Auswirkungen hätte das ganz bestimmt.
Eigentlich müssten Christen ja wissen, der Fremde, der andere, der könnte mich reich beschenken. Christen müssten sogar wissen, jetzt werde ich ganz fromm, im Fremden begegnet mir möglicherweise Christus selbst. Nicht ich bin derjenige, der etwas gibt, sondern ich bin eigentlich der, der vom anderen empfängt. Dieses Umstellen, dieses Umdenken, dieses Umpolen, das müsste viel stärker in der Kirche seinen Raum kriegen. Mein Vorschlag wäre, aber das ist jetzt natürlich etwas augenzwinkernd gesagt, die nächsten 5 Jahre sollte Pfingsten zum Hochfest der Christenheit werden. An die zweite Stelle Ostern und Weihnachten etwas zurückdrehen. Natürlich hängt das alles zusammen, aber in dem Sinne, wie ich das jetzt meinte, Pfingsten ist sozusagen das Fest der Innovation. Und was Kirche braucht, ist Innovation. Sie muss völlig neu anfangen in einer Situation der Ohnmacht, in die sie nun geraten ist, völlig neu beginnen und sich einlassen auf das ganz andere, sich einlassen auf die fremden Milieus. Und man würde überrascht sein, wie reich man möglicherweise beschenkt wird.
Der Theologe und Soziologe Michael Eberts in einem Beitrag von Stefan Hügli. Diese Sendung können Sie als CD beim Radiokiosk bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800 oder im Internet unter radiokiosk.ch. Michael Eberts hat zusammen mit Bernhard Wunder auch ein Buch zum Thema verfasst. Es trägt den Titel Milieupraxis. Vom Sehen zum Handeln in der pastoralen Arbeit und ist im Echter Verlag erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.